Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Guten Abend und willkommen zur Geschichte der Deutschen Podcast. Ich bin Travis Dow. Und diese Folge im Englischen, da hatte ich einen Gast. Und zwar wird diese Folge auch bei der History of the Papacy, das die Geschichte vom Papsttum im Englischen laufen, von Stephen Guerra. Steve ist toll. Er ist auch ein Mitglied der Agora Podcast Network und wir sind beide sehr aktiv bei Facebook und so. Also auch ein Kumpel von mir. Er hört sich so an, damit ihr das auch mal so ein bisschen hört.
Well, this is a really great time in history. I think it's one of my most favorite times
in history. Und zwar brauchte ich ihn sozusagen als Gast, weil wir reden ja mittlerweile jetzt schon länger über das Heilig-Römische Reich. Und was ist denn schon das Heilig-Römische Reich ohne einen Papst? Und deswegen Steve von der Geschichte des Papsttums. Und zwar habe ich ja letztes Mal über Heinrich III., Konrad II. Und das große Schisma Mitte des 11. Jahrhunderts. Und nächste Folge handelt um Heinrich IV. Und Heinrich V. Oder zumindest Heinrich IV. Und in dieser Zeit gab es den Investiturstreit. Und das definierte auch also sehr die Beziehung zwischen Papst und Kaiser, was ich schon in der letzten Folge sehr oft gesagt habe. Und wenn ihr Englisch versteht, empfehle ich auch das Podcast von Steve sehr, also die The History of the Papacy. Und vor allem bei ihm, also er hat so das ganze Hintergrund mit der katholischen Kirche. Und er hat auch gleich am Anfang gesagt, dass selbst für den Investiturstreit, um das richtig zu verstehen, muss man zu den byzantinischen Päpsten im 6., 7. Jahrhundert zurückgehen. Und diese Auswirkung von 500 Jahren, das päpstliche Schisma war ja dann auch kurz vor dem hier oder währenddessen, die Investiturstreit geht auch über eine Generation mindestens. Aber ja, es ist wirklich das Ergebnis von 5 Jahrhunderte von Streit um, wer kann jetzt, was ist ein Papst, wer kann den bestimmen und warum, also wenn der Papst in Rom ist, dann was ist dann, ist er dann wichtiger als der Bischof von Konstantinopel? Und natürlich hat das Heilig-Römische Reich ja auch was damit zu tun, denn es regierte irgendwie Rom und Kaiser haben auch Päpste so auf den Thron gesetzt. Es gab zu der Zeit doch viele deutsche Päpste. Und hier kommt das so alles zusammen und deswegen, dieser Zeit in der Geschichte ist sehr wichtig, weil es eben viel für die Kirche, also um die katholische Kirche zu verstehen oder auch die orthodoxe Kirche, muss man dieses Ereignis hier wissen. Und natürlich auch für uns ist das interessant, weil um das Heilig-Römische Reich zu verstehen und wie der Kaiser, also die Beziehung zwischen Kaiser und Papst und so, da müssen wir auch diese Investiturstreit und dieses Zeitalter gut verstehen. Aber gut, also erstmal eine Definition. Was heißt denn genau Investiturstreit überhaupt? Worüber reden wir heute? Und ganz einfach ausgedrückt, Investitur in dem Sinne ist also, wer hat das Recht, Bischöfe zu ernennen? Punkt. So einfach ist das. Das ist also, damit meinen wir jetzt Investitur. Und da waren sich eben Kaiser und Papst alle nicht einig. Selbst die Kaiser waren sich die Adeligen und Kaiser nicht einig, denn selbst das ist aber nicht ganz so einfach, denn Bischöfe selbst muss man zu diesem Zeit ein bisschen definieren. Wie wir jetzt schon ein paar Mal gesehen haben, hatten Bischöfe teilweise sehr viel Macht, nicht nur jetzt in der Kirche selbst, wo sie praktisch regierten als Adelige, aber selbst eine weltliche Macht. Also sie könnten Steuern eintreiben in manchen Fällen. Also manche Fälle besaßen die Bischöfe viel Land und regierten genauso wie ein Adeliger, aber hatte eben noch die Macht von der Kirche dazu. Und also das macht das Ganze dann einfach ein bisschen komplexer. Und investieren, also in diesem Sinne, wenn es auch das deutsche Wort ist, ist wirklich den Bischofsstab und Ring den neuen Bischof geben und so den Bischof eben ernennen. Und das hat natürlich religiöse Untertöne, also und aber ist eben eine sehr weltliche Macht, dann herrschten über Handel und Steuer und auch wirklich weltliche Gerichte, aber dann diese religiöse. Und diese weltliche und religiöse im 11. Jahrhundert, das ist einfach so verschwommen. So, das habe ich jetzt tausendmal gesagt, das haben wir jetzt ausführlich wiederholt. Aber das ist so das am Anfang vom Ende von dem. Also das wird jetzt nicht mehr so verschwommen sein. Und natürlich, wer den Bischof erstellt, dann ist der Bischof natürlich auch zu dieser Person treu. Und deswegen, also dieser Streit war nicht um nichts, ob das jetzt der Papst machen durfte oder der Kaiser oder andere Adelige unter dem Kaiser und so weiter. Also das hatte wirkliche, sehr große Auswirkungen. Und in der letzten Folge habe ich dann so, in den letzten paar Folgen habe ich erwähnt, immer wieder versucht zu erwähnen, diese Beziehung zwischen Papst und Kaiser und warum sie sich gegenseitig brauchten. Hier wird das jetzt ganz konkret, dass Heinrich III. Konnte einfach nicht so wie sein Vater weitermachen. Konrad II. War ja sehr mächtig, da habe ich gesagt, das war das Höhepunkt vom Reich praktisch, 1039. Und dass das alles bergab geht, ja, also das geht jetzt sehr schnell bergab hier. Und tatsächlich passt das hier auch in einem größeren Kontext von Europa, denn es gab ja in Frankreich und England auch Bischöfe und ähnliche Geschichten spielten sich dort ab. Aber Heilig Römische Reich gehörte eben Rom dazu und der Papst selber. Aber es gibt schon Parallelen mit Frankreich und England. Diesen Streit gab es immer so zwischen der weltlichen Macht von den Königen und der Kirche. Ich habe dann auch für Steves Zuhörer, die vielleicht meine Show nicht gehört haben, einfach bloß kurz den Hintergrund erklärt, dass seit Karl der Große praktisch, der zuerst wieder Rom erobert hat, zum zigsten Mal, und dann immer wieder, dass es eben, herrschte jetzt der Kaiser über Rom und deswegen über den Papst, aber der Papst krönte ja immer, auch seit Karl den Großen, immer den Kaiser. Das heißt, ist der Papst den Kaiser nicht überlegen? Also wir sind jetzt im 11., 12. Jahrhundert. Man kann sagen, also dieses Konflikt, die Investiturstreit endet 1122, als Heinrich V. und Papst Calixtus II. Sich in den Konkordat von Worms sich einigten. Der Wormser Konkordat. Da hört das auf. Und wer Heinrich V. ist, das kommt ja in der nächsten Folge oder übernächste. Aber bloß jetzt diesen einen Datum, also 1122, damit ihr auch merkt, dass wir sind jetzt mitten im Hochmittelalter und das ist halt diese Zeit. Und wirklich bloß ein, zwei Generationen nach dem, die große Schisma mit, also Ost-West-Schisma, wo sich die katholische und orthodoxe Kirche praktisch hier getrennt haben. Sie haben sich gegenseitig exkommuniziert. Das ist zu dieser Zeit was auch sehr wichtig ist. Hat sehr ähnliche Wurzeln, also das Schisma und dann die Investiturstreit. Das sind beides Machtkämpfe praktisch. Das Ost-West-Schisma, das ist immer noch heute in Effekt. Also die Kirchen sind getrennt. Sie haben keine gemeinsame Kommunion. Das ist genau der Unterschied. Also das ist das, was zwei Kirchen ausmacht. Politisch gesehen natürlich verstehen sich, glaube ich, die zwei Kirchen. Also das hat sich so über der Zeit schon wieder, wie soll ich sagen, geweicht. Das Eis ist ein bisschen getaut. Aber sie sind noch zwei verschiedene Kirchen. Also sie sind noch, die Exkommunition gleicherseits gilt heute noch. Ja, also the History of Papacy, Geschichte des Papsttums, dieses Podcast ist natürlich sehr gut. Und da erzählt er in großer Detail auch die anderen Schismen. Und es gab schon mehrere und es gab einfach viele, viele Zweige vom Christentum über die Jahre. Und das große, also ja, im 4. Jahrhundert und 5, also schon immer. Aber das hier ist eben das Große. Das hier ist, als sich West und Ost trennen. Aber was das Schisma auch zeigt, was ich auch schon jetzt oft gesagt habe, ist, das passiert da auch ein bisschen darum, dass als Rom wirklich byzantinische Weltmacht, jetzt wirklich weltliche Macht brauchen konnte, waren sie nicht da. Und wurden immer wieder angegriffen, ohne dass das Byzantinische Reich irgendwas dagegen tat. Und das war den Römern selber und den Papst einfach genug. Und ja, da kam Karl der Große und da gab es einfach jetzt auch diese weltliche Unterschied zwischen West und Ost. Dann das Schisma. Und das war mit der Investurstreit auch nicht anders, aber es hat immer eben diese Verknüpfung mit der weltlichen Macht, also eben hier in diesem Fall Papst und Kaiser. Aber in Konstantinopel war das genauso zwischen Bischof und dem Kaiser, dem byzantinischen Kaiser. Sie brauchten sich auch gegenseitig und hatten auch diese Beziehung und waren beide besser mit der Beziehung als ohne. Also indem der Papst den Kaiser krönt, zeigt er ja auch seine eigene Macht. Und indem der Kaiser Rom beherrscht, das war schon ein guter Machttausch sozusagen. Also beide hatten von Vorteil, dass diese Beziehung existiert. Und aber es waren eben zuerst die Franken, die so wirklich die Verteidiger der Kirche wurden, als sie Rom befreiten von den arianischen Langobarden, aber auch die Franken gegen die Muslime in Südfrankreich. Und das war dann einfach die Rolle für Rom und das Byzantinische Reich war es eben nicht. Aber dieser Titel wirklich, Schützer der Kirche von Karl Martell, von den Franken über Karlemann, dann eben auf das Heilige Römische Reich hinüber, dieses Titel wirklich, Verteidiger der Kirche, der katholischen Kirche, das hat eben das deutsche Königreich jetzt wirklich geerbt. Und seit Karl Martell und Karl den Großen eben über auf die deutschen Kaiser. Dieses Verteidiger der Kirche-Titel ist ja sehr offensichtlich wirklich zentral, wenn man bedenkt, dass es das Heilig Römische Reich heißt. Da sieht man eben, wie wichtig dieser Titel war und diese Beziehung. Und warum wollten das die deutschen Kaiser überhaupt? Weil die deutschen Kaiser eigentlich immer römische Imperator, also römischer Kaiser, sein sollen. Kaiser selber kommt ja von Caesar. Ich glaube, die wollten sich immer wieder zurückgreifen und deswegen, also sie würden sich am liebsten wirklich römischer Kaiser nennen, aber da sie Rom beherrschten und durch den Titel Verteidiger der Kirche und so weiter, deswegen eben die Heilige Römische Kirche. Aber jetzt kommen wir eben zu dem Hochmittelalter, die Salier zum Beispiel, Heinrich der Heilige war ja, also heilig gesprochen, also tatsächlich hatten sie eine sehr enge Beziehung, haben sehr viel Geld, Land und auch weltliche Macht eben an den Bischöfen und der Kirche, diese Stiftklöster zum Beispiel, die Salier vor allem haben das, also 8 Klöster oder so. Und ältere auch erweitert sehr oft und Kathedralen gebaut und das Ganze, das sieht man jetzt hier eben, und auch so Namen wie Heinrich der Fromme und so, wie wichtig die Kirche für sie war und das ging auch alle für sie gut, aber jetzt kommt eben der Tipping Point, die andere Seite, wo die Kirche so viel Macht hatte, dass das Gleichgewicht wirklich nicht mehr gleich war. Und jetzt konnten sie sich durchsetzen. Das sehen wir dann auch in der nächsten Folge mit Heinrich IV. Und so und warum das so war. Das ist eine coole Geschichte. Da will ich jetzt keine Spoilers geben, aber das Höhepunkt von kaiserlichen Macht haben wir jetzt nicht mehr. Und hier fangen jetzt Probleme an, die wirklich bis durch, also erst bei den hohen Staufen wieder gelöst werden. Also wir haben jetzt fangen Probleme zwischen Kirche und Kaiser an, die jetzt sehr lange anhalten. Und zwar zum Beispiel, es wird auch ein Papst einen Antikönig ernennen und unterstützen. Und das wird ja über ein paar Generationen jetzt gehen, so dieser Streit generell zwischen Kirche und Heilig Römisches Reich. Und wir sehen dann unter den Salier und 50 Jahre lang gibt es praktisch einen Bürgerkrieg wegen diesen Antikönig, richtig. Und was hier noch hinzukommt, was das Ganze komplexer macht, aber um die Investiturstreit oder einfach diesen Streit generell zwischen Kaiser und Papst richtig zu definieren, denn im Gegensatz zum Byzantinischen muss man hier auch erwähnen, dass unter Rom, also unter dem Römischen Reich damals, da gab es ja die katholische Kirche auch so 200 Jahre lang offiziell und Kaiser und Papst hatten diese Beziehung. Es war schon sehr anders. Das Römische Reich ging zu Ende, sagen wir am Ende vom 5. Jahrhundert. Aber dann kamen die Langobarden zum Beispiel und die waren arianische Christen und nicht Katholen. Und dann kamen die Franken wieder. Aber es gab so viele adlige Familien also auch in der Lombardei offensichtlich, aber einfach in Norditalien, die tatsächlich von diesen anderen Germanen praktisch abstammenden und auch adlige Familien im Mittelalter und also selbst sowas wie Medici hat langobardische Hintergründe oder germanische Wurzeln, sage ich mal. Und aber das ist auch ein wichtiges Teil vom Puzzle. Also im Byzantinischen Reich ging diese Beziehung zwischen dem Bischof von Konstantinopel und dem byzantinischen Kaiser ging einfach glatt weiter für ein weiteres Jahrtausend. Aber in Rom war das eben viel komplizierter. Okay, jetzt gab es wieder einen katholischen König, aber ein Franke, dann Sachse, dann wieder Franke und einfach dann Deutsch nach einer Weile. Aber die in Italien fühlten sich eben nicht so. Wenn sie überhaupt germanisch waren, dann Langobarden, aber die meisten Bürger waren natürlich einfach italienisch, zu der Zeit nicht viel hieß. Das waren viele, viele Orte, sehr, sehr, sehr unterbrochen. Aber wie ich ja in den letzten paar Folgen immer erwähnt habe und fast so, oder in der letzten Folge zum Beispiel mit Konrad II. Und Heinrich III. Einfach erwähnt habe, dass ja, sie sind mit einem Heer über die Alpen und haben einfach von Norditalien aus regiert. Das mussten sie immer machen. Und Konrad II. Hat jahrelang dort einfach Richter gespielt, genau wie die Ottos auch, die Luidolfinger, die Sachsen. Das war eine Tradition vielleicht, aber das hatte auch wirklich einen Grund. Denn hätten sie das nicht gemacht, wären die norditalienischen Städte sehr schnell wieder unabhängig geworden. Und waren sie dann immer mehr und mehr jetzt auch. Aber diese Dynamik müssen wir auch, das ist auch wieder eine Achse, die einfach hinzu muss. Also wir haben Kaiser und, also deutschen Kaiser und Papst auf der einen Seite, aber auch eben dieses Adeltum, diese alte germanische Familien in Norditalien und auch die Nicht-Deutsche in Norditalien. Und das Ganze macht das viel komplizierter als zum Beispiel im alten Rom. Auch wenn die römischen Kaiser schon lange nicht mehr italienisch oder aus Rom kamen, trotzdem, Rom war irgendwie Rom immer. Und und im Konstantinopel ging die Beziehung einfach glatt weiter. Und also 1500 Jahre, also auf jeden Fall 1000 Jahre vom Ende vom westlichen Reich und Genau, also das kommt einfach alles hinzu. Das wäre jetzt nicht fair, wenn wir das Ganze überspringen oder vereinfachen würden, sondern ja, das gehört halt, das muss man so im Hinterkopf haben, wenn man die Investiturstreit und die Beziehung zwischen Kaiser und Papst wirklich verstehen will. Und ja, außerdem, das ist jetzt, ich glaube, 8 Folgen oder so hintereinander habe ich irgendwann mal gesagt, ja, diese Beziehung, darauf komme ich zurück, das beschreibe ich irgendwann mal, das ist eben diese Folge hier. Also deswegen der ganze Hintergrund. Und ja, das ist natürlich wichtig. Aber warum das alles sehr wichtig ist zu verstehen, ist, weil, wenn man heute jetzt die katholische Kirche betrachtet oder auch diese, also die Städte in Norditalien in der Renaissance und in späteren Frühmittelalter und so, wenn man die betrachtet und sich überlegt, warum ist das so, wie es ist, das fängt alles hier an, hier im 12. Jahrhundert. Was wir jetzt über das Mittelalter so denken, einfach so die Stereotypes praktisch, wie die Kirche ist und die Rolle von Feudalismus und das ganze Lehensystem überhaupt und eben dieses Dreieck von Adeltum oder König und Kirche und ja, alle anderen, der Bauernstand eben praktisch, dieses Dreieck, das war die Struktur der Gesellschaft. So wie wir über Mittelalter denken, einfach wenn man sich das Mittelalter vorstellt, das ist eben jetzt hier und hier wird das wirklich konkret festgesetzt. Also welche Mächte genau die Kirche hat, welche Mächte Kaiser oder König oder Adlige haben, aber auch eben der Bauernstand und dass sie einen Herren hatten und diese Hierarchie wurde wirklich hier so definiert. Und deswegen ist es wichtig, denn vor der Zeit war das eben viel, viel verschwommener, als wir uns das vielleicht so denken. So, also es gab so viele Einzelfälle, wo man, die eben nicht dieses normale Dreieck entstanden, sondern Bischöfe hatten Steuern und dies und das und auch die Reformen der Kirche gingen hier zu dieser Zeit los. Das heißt, davor waren viele Priester verheiratet, hatten Kinder. Vielleicht wurde hier und dort praktisch ein Bischofstum geerbt von den Kindern, auch wenn das nicht wirklich legal war. Und hier wurde, also wegen dieser Reformen der Zeit, die gregorianischen Reformen, und das ist ein großes Thema bei der Geschichte vom Papsttum, bei dieses Podcast von Steve natürlich. Aber eben unser Bild vom Mittelalter, das wird hier alles definiert. Und zwar konkreter gesagt eigentlich am Schluss vom Investiturstreit. Also wir sind noch lange nicht mit der Folge vorbei, oder wir fangen gerade erst an sozusagen. Aber das Wormser Konkordat ist das Ende vom Investiturstreit. Und einfach um zu wissen, wo wir hier, also in dieser Folge, wie unsere Reise lang geht, beschildern wir kurz den Schluss, und zwar 1122 in Worms zwischen Heinrich V. und Papst Calixt II. Gab es dann die Kompromisse, praktisch ein Vertrag, wo sie dann beschilderten die Rechte und vom Papst und Kaiser. Es gab ähnliche Verträge zwischen Kirche und Staat in anderen Ländern in Europa. Also hier fängt wirklich die Geschichte vom Hochmittelalter in Europa an oder das Ende vom Hochmittelalter. Nee, auch nicht, aber es ist das Ende von einer Ära und das Anfang von einer neuen. Im Anfang vom 13. Jahrhundert sehen wir ähnliche Konkordate wie in Aragon und England und Frankreich, skandinavische Länder. Also es gab immer diese, es muss irgendwo aufgeschrieben, ja, welche Rechte haben denn die Bischöfe vor Ort und der Papst und was ist die Beziehung mit den Königen und so. Und hier wurde alles eben oder vieles einfach festgesetzt. Und es war ein Kompromiss in der Hinsicht, also beide verloren irgendwie, aber es war auch für beide gut. Aber hier sehen wir wirklich, dass der Kaiser auf jeden Fall Rechte hatte. Aber eben, also der Papst wollte, dass ein Papst einen Kaiser absetzen konnte, also das Recht hatte. Und davor war das so, nein, also Kaiser war so mächtig, der Papst hätte nichts sagen können, denn dann wäre einfach der Kaiser wieder über die Alpen nach Rom marschiert. Ja, also jetzt, der Papst und Bischöfe bekommen bestimmte Rechte. Die Gerichtshöfe praktisch von Kirche und Staat wurden aufgeteilt. Es gab so eine klarere Unterteilung von den Aufgaben praktisch zwischen Staat und Kirche. Und das hier wurde alles hier so befestigt in dem Konkordat von Worms und wirklich aufgeschrieben. Aber diese Aufgaben, ja, wer was macht, ob es jetzt ein Bischof oder Adlige oder davor war das eben ja von Ort zu Ort verschieden. Hier, jetzt überschritten sich die Aufgaben wirklich nicht. Jetzt sehen wir wirklich dieses neue Lehensystem oder ja, die Feudalismus eben. Und natürlich ein Teil von der Definition, wie schon gesagt, aber jetzt wirklich, also was wir jetzt eben unter Mittelalter verstehen, das sind Teil von den, also da, hier werden auch, das ist die Zeit von den gregorianischen Reformen, so den, gegen so Korruption wie Simonie. Simonie ist wirklich, wie der Name Simon, das ist wirklich eine, praktisch die Definition schlechthin von Korruption. Also sich die Ämter kaufen oder Ämter verkaufen. So hatte man aus dem Grund und auch aus dem Grund, dass die jüngeren Söhne von Adeligen einfach in die Kirche geschmissen wurden praktisch. Gab es tatsächlich so Priester, die kein Lateinisch sehr gut kannten oder die Messe nicht auswendig konnten und einfach solche Geschichten, die es war eine Reform, also ganz klar, sie wollten das wieder verbessern und zu den Alten gehen und auch so viele Regeln und so viele Bräuche war einfach auf Präzedenz, also einfach durch Tradition jetzt schon 1000 Jahre oder 700 Jahre, das einfach gar nicht biblisch war oder gar nicht eigentlich dazugehörte. Und darauf wollten sie jetzt zurück. Also diese gregorianische Reformen, das ist ein ganz anderes Thema oder das wäre jetzt wieder eine extra Folge. Aber das ist eben hier schon in diesem Hochmittelalter, das ist diese Zeit und eben sehr wichtig und auch ein Teil von der West-Ost-Spalt und das Ganze. Aber wir haben auch den Punkt diskutiert oder eben besprochen, dass diese Situation war auch ein Gewinn für beide, also für Papst und Kaiser. Beide haben hier und dort Macht verloren, aber es war eben, also es war auch beiden zugunsten. Sie brauchten sich immer noch gegenseitig, auch wenn sie nicht gerne miteinander gerne arbeiten praktisch. Warum es tatsächlich wirklich ein Sieg für beide ist, dass sich der andere nicht mehr einmischt. Es gab keine Jurisdiction, es gab keine Zufallungsort, es gab Zuständigkeitsbereich sozusagen, wo der Papst oder der Kaiser sich nicht überein waren oder miteinander stritten. Das war jetzt viel klarer. Sie mussten nicht mehr miteinander streiten oder sich fragen. Und es war einfach in einer Hinsicht vielleicht weniger bürokratisch. Man wusste einfach, die Adeligen machen das und die Kirche macht das. Und das war ein Gewinn für beide, dass sich der andere nicht mehr einmischt in alle Angelegenheiten. Das war für beide bestimmt gut. Aber wie es überhaupt zu diesem Zustand kam, dass die Bischöfe solche weltliche Macht haben und dass alles die Aufgaben davor so verschwommen waren, das habe ich langsam, also hier und da erklärt, in den vorherigen Folgen, dass zum Beispiel mit den frommen Heinrich oder Heinrich den Heiligen, zum Beispiel, dass und mit diesen Stiftklöster und dass die Kirche immer mehr und mehr Geld hatte, das war einerseits vielleicht als religiöses Zeichen, also um Vergebung zu erkaufen praktisch, aber auch, dass der zweitgeborene Adlige dann auch, also weil er ja auch adliges Blut ist oder sogar königliches oder kaiserliches Blut, dass es der zweite Sohn auch noch ein komfortables Leben hat, macht man ihm eben zum Bischof oder macht man ihm oder lässt ihn so ein Kloster leiten, was auch dann Steuern eintrieb und praktisch auch eine adelige Position war. Das ist alles schön und gut, wenn der jüngere Bruder sozusagen nebenan von dem Schloss vom älteren Bruder und vielleicht zu schlechten Zeiten hilft, das Dorf zu verteidigen oder die Stadt zu verteidigen, das ist okay. Aber dann, wenn wir jetzt ein paar Generationen vorspulen, dann sieht man jetzt, dass in der Kirche ist es jemand, der vielleicht der zweite Cousin oder gar nicht mehr verwandt ist mit dem Schloss nebenan. Und hier ist es plötzlich dann komisch, dass sich die Aufgaben mischen, dass vielleicht gibt es ein Schloss und einem Kloster im gleichen Dorf und ja, mehr, wer macht jetzt was? Oder in einer Stadt mit einer Kathedrale oder also der Bischof von Mainz war ja sehr mächtig und diese ganzen komischen Zuständigkeitsbereiche und das Ganze, das ist eben aus dem, das ist das Resultat, dass bei den Sachsen, den Ludolf, die Ottos haben das ja so gemacht, es ging für die prächtig, dass sie mit der Kirche so eng verwandt waren, dass sie sofort Hilfe leisten konnte. Es gab kein Problem, Adlige zu ernennen und alles war sehr friedlich und höflich und nett, weil sie alle verwandt waren. Und die Bischöfe verdanken direkt ihre eigene Macht und waren deswegen natürlich super treu bis zu dem Tode. Und ja, aber wie gesagt, wenn man dann ein paar Generationen das so weiterlaufen lässt, dann sind alle plötzlich sehr fremd, aber die Gebäude sind immer noch sehr nahe beieinander. Und wer hat jetzt für das Dorf da, oder wer ist da für das Dorf zuständig? Da gibt es plötzlich Probleme. Und das habe ich nicht so ausführlich gesagt, aber das passierte eben in den letzten paar Folgen. Und deswegen war das alles schön und gut mit Konrad, der auch nochmal der Kirche sehr viel Macht gab, aber dafür die Kirche auch sehr treu war. Aber dann Heinrich III. Weniger, weil der war ja sehr jung. Und Heinrich IV. Werden wir sehen, es ist noch jünger. Und als er in die Macht kam, also praktisch ein schwacher König, in Anführungszeichen. Und deswegen, ja, deswegen ändert sich das Ganze sehr stark. Und wie gesagt, der Papst unterstützt dann diesen Antikönig Rudolf und wir sehen einen 50-jährigen Bürgerkrieg und genau, also es ist also eindeutig, dass beide hier von dem Konkordat von Worms die Gewinner sind und dass sie sich auch dann zum Teil auf die gregorianische Reformen einigen, das ist ein separates Thema, aber auch hier total verbunden, das kommt alles in den Konkordat von Worms hier zurück, das ist auch was gut, also das ist auch was Gutes und auch für den Kaiser, das ist gut für beide eben. Aber das, also der Punkt eigentlich von, was für uns hier wichtig ist, für die gregorianische Reformen ist, dass es eben so gegen eine Art Korruption war, also diese Simonie, dass man nicht Ämter verkaufen soll an den höchsten Angebot, sondern oder der mit dem meisten Geld halt, sondern eben, dass sie entweder gewählt wurden oder fair ernannt wurden. Ja, das ist einfach gegen Korruption auch, was auf jeden Fall was Gutes ist. Und ja, ich meine, dann sollte man auch erwähnen, dass es wirklich ein Problem war. Also diese gregorianische Reformen passierten nicht aus dem Nichts, sondern schon Mittel vom 10. Jahrhundert davor, also im 9. Jahrhundert, kann man wirklich sehen, dass es eine Investition war, wenn man für seinen Sohn sich ein Bischofstum oder einen mächtigen Amt in einem Kloster oder so sich kauft. Es war eine Menge Geld natürlich, also Simonie. Also wenn man das Amt kaufen würde für seinen Sohn zum Beispiel, für den Zweitgeborenen, der kein Erberecht hat, dann kauft man sich für ihn ein Bischofstum. Auf der Investition gab es tatsächlich Geld zurück. Also es gab da wirklich Profit. Denn als Bischof kann man ja dann Steuern eintreiben und Geld durch die Kirche verlangen. Also man hatte wirklich viele Möglichkeiten, das Geld wieder einzutreiben. Und deswegen war Simonie eben so ein Problem. Denn es war wirklich profitabel, das zu machen. Es haben sich immer einfach mehr und mehr, oder es war eine Bewegung dagegen. Es gab Pro-Gregorianer und Anti-Gregorianer und das kam einfach hier alles dazu. Und das war eben was Gutes, dass sowas beendet wurde. Man könnte als Bischof wortwörtlich in manchen Fällen Geld drucken, also oder Münzen prägen, besser gesagt. Aber waren eben sehr industriell und Geld kam durch die Position auf jeden Fall zurück. Und hier sieht man auch wirklich, also das ist eigentlich, ja, also das ist eigentlich die Idee, die wir so auch vom Mittelalter, also wenn wir im Mittelalter denken, dann kommt uns dieser Gedanke so, das ist die Aufgabe vom König, Frieden auf Erden zu schaffen. Das ist so. Ich weiß nicht, diese Idee hatte ich schon immer, wenn man so an einem König denkt, das ist so, der König soll Frieden schaffen. Das ist sein Job. Aber das war tatsächlich so philosophisch gesehen eine Idee, wo der Papst dachte, dass das sein sollte. Und das war eben auch eines von diesen Reformen. Darüber wurde hier gesprochen, als so aufgeschrieben wurde, was ist der Job vom Kaiser, was soll der König eigentlich machen? So ganz philosophisch gesehen, was sind seine Aufgaben? Und ich meine, davor war es einfach, ich habe euch besiegt, jetzt herrsche ich über euch, ganz einfach. Einen anderen Job habe ich nicht oder weiter muss ich das gar nicht überlegen. Jetzt war es aber, wenn der Papst sich überlegt, was ist denn, ich kann den Kaiser absetzen, warum würde ich ihn absetzen, warum nicht, welchen legalen Grund habe ich, dann kommt so die Idee, dieser Kaiser hat nicht gut Frieden auf Erden schaffen wollen oder er hat nur Krieg geführt, also habe ich ihn abgesetzt. Das kommt aus dieser Zeit, das kommt von diesen Reformen und aus der Gedanke hinter dem Konkordat von Worms und so. Aber so der König als Richter auch und so. Das kommt von dieser Aufgabenteilung zwischen Papst und König. Und eine weitere Reform und auch so Weiterentwicklung zu dieser Zeit war mit dem Kardinalskollegium, also die eigentlich den Papst wählen, wie der Papst genau gewählt wird und das Ganze. Und Steve hat eine Folge über den frühen Entwicklung von dem Kardinalskollegium gemacht auf seinem Podcast. Aber hier sehen wir eben, hunderte Jahre, also seine Folge war über im 7. Jahrhundert oder so. Und hier sehen wir eben 500 Jahre später, wie sich das weiterentwickelt, wie die Reformen, dass zum Beispiel ein Papst nur von ihnen kommen kann. Davor konnte der Papst von jeder beliebigen, also von irgendwo herkommen. Aber hier war es wirklich von dem Kardinalskollegium. Und das war auch etwas gegen Korruption, weil dann würde man denken, oder dann würde man wissen, okay, er war zumindest ein sehr hoher Bischof. Das heißt, er war zumindest jemanden, ganz sicher in der Kirche und von Rom bedingt, nicht einfach irgendwo in der katholischen Welt irgendwie, sondern wirklich ein Kardinal, also ein Bischof. Dann auch wurde festgesetzt, wie der Papst gewählt wurde, also der Vorgang und das Ganze. Das ist einfach aus dem Grund, dass dann der deutsche König nicht einfach so einen Antipapst oder einen Papst im Vatikan setzen kann, ohne irgendjemand darüber oder dagegen was machen kann, sondern im Gegenteil, das kommt von den Kardinalen aus. In der letzten Folge sahen wir ja Heinrich III., das war ihm sehr wichtig, dass er einen Papst hatten, der von allen beliebt war. Er wollte zuerst jemanden anders im Vatikan setzen und hat aber anstattdessen jemand gesucht, mit dem die Römer in Ordnung waren, die Adligen in Norditalien, die meisten oder die Mehrzahl von deutschen Adligen und die Kirche sowieso, also vor allem die Kardinalen, weil der Papst, der dann gewählt wurde, oder der trotzdem Heinrich III. Ernannt hatte in dem Fall, oder vorgeschlagen hatte, beliebt war, weil der Papst wurde ja dann den Kaiser krönen. Den Punkt habe ich letzte Folge auch gemacht. Und Heinrich war sich bewusst, also er wollte Kaiser werden, also er war ja zu der Zeit nur König und er wollte Kaiser sein, aber man kann nicht, damit es nicht bestritten wird, dann zu Hause mit den deutschen Adligen, muss es wirklich ein beliebter Papst sein. Nicht, dass jemand sagen kann, aber es gibt zwei Päpste oder das ist ja kein Papst, es ist bloß eine Puppe vom Kaiser, sondern nein, das muss ein guter Papst sein, wo alle einverstanden sind. Dann, wenn er gekrönt ist, dann heißt das auch was. Dann ist das wirklich was und nicht einfach so vorgetäuscht oder irgendwie korrupt, als würde sich der Kaiser selber krönen. Genau, und ja, das sehen wir hier auch. Das hat den Grund auch. Das heißt, das war nicht unbedingt eine Machtabgabe vom Kaiser, sondern das hatte schon den Grund, dass wenn der Papst stimmt, wenn alle den Papst mögen oder mit ihnen einverstanden ist, dann ist auch die Kaiserkrone viel sicherer und keiner kann sich gegen die Ernennung vom Kaiser wehren. Aber es gab schon auch Ärger, also das verlief nicht alles glatt. Das ist so der Mittelpunkt von der nächsten Folge oder die Betonung, so die ich will diese Geschichte wirklich gut erzählen, wie Heinrich der Vierte in Büßerhemd zum Papst kommen muss und so. Also die hatten wirklich Streit, der Papst exkommuniziert den Kaiser und das hat ganz schlimme Folgen und eben dieser Bürgerkrieg und ja, Geduld, also das will ich jetzt nicht, ich überspringe das für jetzt eben, denn es ist eine hervorragende Geschichte und das will ich eben nächste Folge wirklich betonen und gut beschildern und so. Aber das müsst ihr schon wissen, also es gab diesen Streit, es war nicht nur wichtig, dass der Papst beliebt war, aber der Papst, ein Teil von diesen Reformen, ein Teil von dem Konkordat von Worms war eben, der Papst hatte das Recht, dann den Kaiser abzusetzen, was ja Heinrich IV., also der fand das nicht toll und deswegen gab es überhaupt den Streit und so. Ja, natürlich. Aber das war schon gegenseitig, denn ich meine, warum überhaupt Heinrich das dachte, war, der könnte doch mit einem Heer, mit einer Riesenarmee über die Alpen, wie schon 100-mal gemacht jetzt von den Franken, Langobarden und Germanen und Goten und Vandalen. Also das ist ja schon das zigste Mal, dass Rom von irgendwelchen Germanen oder Deutsche erobert werden. Warum könnte das Heinrich IV. Nicht zum 150. Mal auch nicht machen? Und natürlich könnte der Papst, natürlich könnte der Kaiser theoretisch auch den Papst durch Gewalt absetzen, aber das wäre, also, oder Heinrich hatte den Gedanken vielleicht irgendwie im Hinterkopf, aber dann, ja, also er wurde exkommuniziert und das ist natürlich was Schreckliches für einen Kaiser, der ja, also Verteidiger der Kirche ist und das heißt, es ist, dann hat er nicht mehr, dann hat er nicht mehr die Unterstützung von das Volk am einem Ende, aber auch den Adeltum und so. Denn ein Exkommunizierter, also nein, das ist praktisch als den Kaiser absetzen. Also hier wurde es nur aufgeschrieben, praktisch, die Beziehung und diese, dieses Mutual Destruction. Sie könnten sich gegenseitig irgendwie was Schlimmes antun, aber sie brauchen sich auch gegenseitig. Deswegen war das auch eine Art Friedensvertrag, so kann man sagen. Aber ja, Näheres dazu in der nächsten Folge dann. Aber ich meine, ja, ich mag die, also es ist eine ich glaube, es ist schon eine bekannte deutsche Geschichte, oder ja, aber Heinrich nennt den Papst so einen falschen Mönch. Also es werden Beleidigungen hin und her. Es ist so richtig, richtig dramatisch und ja, also ein schöner Zoff eben. Aber es ist auf jeden Fall eine Geschichte in der Hinsicht, dass es, also es wird auf jeden Fall romantisiert. Also ich kenne diese Geschichte vom, also von Germanistik studieren oder Deutsch studieren, aber eben eine sehr romantisierte Geschichte, die über der Zeit, wenn man über den Kaiser spricht und Heinrich mit dem Büßerhemd und um Vergebung bittet, wie das ist praktisch biblisch. Das ist einfach eine sehr schöne Geschichte. Aber eben der Gang nach Canossa, der Weg nach Canossa ist eine berühmte Geschichte. Heinrich der Dritte hat das große Schisma, Heinrich der Vierte den Gang nach Canossa, was sehr berühmt ist hier zu seinen Lebzeiten. Und in der nächsten, Heinrich der Fünfte hat dann endlich das Konkordat Worms. Also es ist drei Generationen von dieses komische Streit. Und ja, also in der Hinsicht, als ich sagte, dass Konrad der Zweite das Höhepunkt war, von dieser Dynastie, von den Saliern, auf jeden Fall. Es ging von Konrad II., der den Dom in Speyer anfing zu bauen und so weiter. Aber dann ging das alles so langsam, aber sicher oder teilweise sehr schnell und sicher bergab. Das heißt, es ist auch eine zweite Generation von gregorianischen Reformer. Also diese Reformen in der Kirche sind auch über eine Generation hin und her gestritten. Wie gesagt, es gibt tatsächlich auch Schlachten, Bürgerkriege. Also es ist wirklich zwei Generationen von Bürgerkrieg und internen Streitereien und in der Kirche unter den Adligen. Es gibt zu dieser Zeit diesen Antikönig Rudolf. Ja, also schlechte Zeiten. Tatsächlich alles bergab seit Konrad II. Und eine andere Auswirkung natürlich ist auch einerseits der Papst gewinnt an Macht, ist ein bisschen mehr autonom, kann man sagen. Andererseits kann man auch sagen, dass das war wiederum für alle gut, denn weil der deutsche Kaiser nicht mehr so Kontrolle über den Papst in Rom hatte, hatte es auch die Auswirkung, dass über die nächsten 1000 Jahre, dass die katholische Kirche auf jeden Fall auch die Kirche von Spanien und Portugal, also nach der Wiedereroberung, also im 15. Jahrhundert, Ende vom 15. Jahrhundert, auch die katholisch sein konnten und auch Frankreich katholisch blieb und England bis Heinrich der Achte von England und Italien natürlich sowieso und das Ganze. Das heißt, dass die katholische Kirche wirklich eine westeuropäische Kirche blieb, hatte nicht wenig damit zu tun, dass die Kirche wirklich unabhängig von dem deutschen Kaiser war. Sonst hätte es sehr, sehr wie eine Anglican Church von England, die Kirche von England, auch die katholische Kirche eine Church of Germany sein können, eine wirklich deutsche Kirche und nicht eben auch die katholische von Spanien und dann der neuen, also Lateinamerika, die fast die ganze neue Welt. Und somit über 1 Milliarde Katholiken heute es in der Welt gibt. Also es gibt 1 Milliarde Katholiken wegen dem Wormser Konkordat. Tatsächlich, also das führt alles auf dem hier zurück. Das hat die Kirche autonom genug gemacht, dass es eben, ja, dass das sich so ergeben hat. Und das Schisma hatte auch, und das Schisma von Heinrich III. Hatte auch diesen Effekt, also oder fügte zu diesem Effekt hinzu. Es gab davor gab es immer den Streit West-Ost und mit der byzantinischen Kirche. Und seit sie sich trennten, dann konnte sich der Papst sich wirklich im Westen konzentrieren, musste nicht mehr nach Osten gucken. Und das hatte eben diesen Effekt. Und sobald er sich mit dem Kaiser trennte, die Aufgaben getrennt wurde, hatte er nicht mehr eben diese diesen Ausdruck vom Norden, sondern konnte ganz Westeuropa wieder ansehen. Und ja, also das gehört schon, das ist eben hier, sehen wir die Wurzeln von dem auch. Norditalien selbst wird ein bisschen autonomischer, also es war so unabhängiger, als es war. Und das ist auch, das zeichnet auch dem Heiligrömischen Reich aus, dass die norditalienischen Städte dazugehörten, nominal, aber in Wirklichkeit sich selber regierten. Das war zu früheren Zeiten Lüljofinger und auch Konrad II. Eben nicht so. Konrad II. Zog nach Norditalien, regierte von dort aus. Ottona waren mit Norditalienern verwandt, mit Adelheid von Italien, mit der Frau von Otto I. Und ja, also waren praktisch selber Norditaliener. Und ja, jetzt aber nicht mehr. Jetzt gibt es diese Trennung. Aber man sollte auch, wir sind praktisch am Schluss hier. Und ich will auch nicht zu übertreiben, vor allem im Heiligen Römischen Reich, weil es gab immer noch diese Fürstbischofe und der Heilige Römische Kaiser selber wurde auch teilweise von Bischöfen gewählt. Also das war teilweise, also wie der Kaiser gewählt wurde, das ist eine andere Folge, darauf komme ich hin zurück. Aber ein bisschen verschwommener war das Heilige Römische Reich auf jeden Fall, wenn man es mit England oder Frankreich oder Spanien oder so vergleicht, wo es wirklich den Adelstand, die Kirche und den Bauernstand gab. Punkt. Später natürlich Händler und ja, und wo die Juden da reinpassten, das erkläre ich auch nochmal kurz in einer Folge über Jiddisch. Vielleicht die übernächste Folge vielleicht wird über Jiddisch handeln und wo die reinpassten. Ich hatte ja schon eine Folge über Antisemitismus gemacht. Dort habe ich das schon beschildert eigentlich, aber ich mache das jetzt von einem anderen Sichtwinkel, sage ich mal. Und ja, aber wie gesagt, also grob gesagt, ja, hier sehen wir, wie wir den Mittelalter definieren mit Bauernstand und so. Aber im Heiligrömischen Reich will ich das nicht zu sehr übertreiben, denn es war ein bisschen komplizierter als in sehr zentrales Frankreich oder England, die Reformen hatte. Und vielleicht nicht ohne Grund oder nicht zufällig war auch Martin Luther dann, ja, man nannte ihn auch die Reformation. Er wollte eigentlich sehr ähnlich, er hatte sehr viele von den Themen, die auch in den gregoranischen Reformen waren, hatte er auch erwähnt und war auch wahrscheinlich eines von seinem Einflüsse. Und er wollte ja die Kirche auch nicht spalten, sondern eben Reform. Er wollte es reformieren. Er wollte katholisch bleiben am Anfang, das ist, glaube ich, das wisst ihr, glaube ich, sehr gut. Das ist, glaube ich, in Deutschland eher bekannt. Also wir sehen diese Themen auf jeden Fall nochmal. Hier und da wird dies vielleicht ein bisschen bekannt vorkommen aus dem Grund. Deswegen will ich es auch nicht mit der Spaltung, den Aufgaben und so zu übertreiben oder zu vereinfachen. Ja, aber doch, war auf jeden Fall, um die katholische Kirche zu verstehen, um das Heilige Römische Reich zu verstehen, musste ich eben diese Folge machen. So kann ich es ausdrücken. Auch wenn wir uns die Fragen stellen, warum heiraten Priester nicht? Oder warum wurden diese Titel nicht geerbt? Oder vielleicht fragt man sich das nicht, keine Ahnung, aber der Grund, warum die Kirche eben so ist, wie sie ist, das wiederhole ich immer wieder, aber ganz spezifisch, warum Priester keine Ehefrauen haben, keine Kinder haben, die diese Titel erben und so, das kommt aus den gregoranischen Reformen, das kommt von diesen Vereinbarungen, von diesen Kämpfe und Gespräche über 50 Jahre, über zwei Generationen oder drei Generationen. Und das kommt alles von dieser Zeit. Also wichtig ist diese Zeit auf jeden Fall. Und die Reformation von Martin Luther war eben eine Kontrarevolution in der Hinsicht, da er ja berühmterweise eine Nonne heiratete oder eine ehemalige Nonne und er selber ja Mönch war und so. Es ist eben eine sehr interessante Zeit. Hier sehen wir ganz konkrete Antworten für, warum dies oder das so ist. Es ist aber auch eine sehr verwirrende Zeit. Wenn ihr alle diese Faktoren im Kopf behalten könnt und nicht vergesst, dann wisst ihr, warum es ist, so wie es ist. Aber doch, diese Verbindungen und diese Beziehungen werden sich natürlich über das nächste Jahrtausend und 500 Jahre und so weiterentwickeln und ändern. Und es ist, wenn wir es alles zusammen, ist es doch etwas verwirrend. Das Heilige Römische Reich war ein kompliziertes, hatte eine komische Regierungsart im Vergleich zu dem bisschen vereinfachten König von Frankreich oder König von England. Dieser kaiserliche Titel kam eben mit einer bestimmten Beziehung mit dem Papst. Das habe ich jetzt, glaube ich, für die letzten 12 Folgen oder so hintereinander jedes Mal sagen müssen. Das ist eben, ja, aber hier sind wir. Das ist hier eben so der Mittelpunkt von dieser Beziehung und wo alles wirklich aufgeschrieben wird. Und wenn ihr mehr über die Geschichte von der Kirche und so lernen wollt, dann ist jetzt auf Englisch, aber ich empfehle die History of the Papacy, die Geschichte vom Papsttum. Das Podcast ist sehr gut gemacht von Steve. Die gregorianischen Reformen selber, wie gesagt, das habe ich jetzt wirklich nicht sehr gut beschildert oder mit sehr vielen Details. Das wäre noch eine andere Folge und hätte auch Spaß gemacht. Also ich finde das auch alles sehr interessant. Wie sich die Kirche so entwickelt hat. Das gehört alles so zum Mittelalter dazu. Und Mittelalter finde ich schon ein interessantes Thema, so generell. Und warum das ist, so wie es ist. Und da gehört die Geschichte von der Kirche auf jeden Fall dazu. Und hier und da werden wir schon noch den ein oder anderen Streit, sage ich mal, auf jeden Fall noch mit dem, also zwischen Papst und Kaiser sehen. Es ist kein Frieden für alle Zeiten, auf keinen Fall, sobald neue Kaiser und Päpste drankommen. Aber sie leben jetzt alles in diesem Rahmen, was hier durch die Reformen und den Konkordat von Worms und den Gang nach Canossa und alles, was die alles ausgemacht haben, ja, die weiteren Streite werden so in diesem Kontext stattfinden. Und ja, wir machen gleich mit dem Gang nach Canossa weiter, nächste Folge. Heinrich den Vierten, Heinrich den Fünften. Dann Jiddisch und andere Themen vom Mittelalter. So wie der Durchschnitt Bürger im Bauernstand lebte, wie die Weiterentwicklung von Schlössern und Städte und so in dieser Zeit. Einfach so ein besseres Gesamtbild von nicht nur König zu König und Schlacht zu Schlacht eben. Nächste Folge wird hauptsächlich über die Könige sein, aber ich finde das eigentlich viel langweiliger als die anderen so kulturellen Geschichten von der Zeit und in der wir uns gerade befinden. Und das werden so die nächsten 2, 3, 4 Folgen dann sein. Es gibt also viel mehr Hintergrund. Und auch dies wird auch interessant für viele, viele weitere Themen für The History of the Papacy, auch, also die Geschichte vom Papsttum, dieses Podcast. Und das findet ihr übrigens bei a2zhistory.com und das ist nochmal von Steven Guerra, G-U-E-R-R-A, ein germanisches Wort für Krieg, das durch das Spanische kommt. Wenn ihr bei den Vandalen-Folge gut aufgepasst habt, bei den Ostrogotische-Folge gut aufgepasst habt, ist auch, der hat auch selber Familiengeschichte hier, so interessant. Das ist, also da könnt ihr viel mehr über das hier hören, History of the Papacy. Wir sind, wie gesagt, beide Mitglieder von The Agora Podcast Network. Das ist agorapodcastnetwork.com. Wo es dann auch weitere Geschichtspodcasts oder auch andere, aber meist Geschichtspodcasts oder also halt eben Podcasts über Geschichte handeln oder einfach The Agora Exchange, wo die Podcaster selber interviewt werden. Wir sind manchmal ganz interessante Leute, wir Podcaster und kommen von überall her eigentlich. Und wenn ihr gut aufgepasst habt, dann merkt ihr oder dann wisst ihr, dass Steve eigentlich zum zweiten Mal hier zu Gast ist. Denn wir haben ja die germanische, also das arianische Christentum und so dieses, die Bekehrung von den germanischen Heiden zu Christen. Und das alles schon mal beschrieben. Auch das germanische Heidentum, Paganismus, whatever. Und da war er schon mal zu Gast eben. Das handelte eher so um das vierte Jahrhundert oder fünfte Jahrhundert, so darum, so die Völkerwanderungszeit, bisschen später, da war er schon mal. Und ich dachte mir schon, dass, ja, wenn ich über das Heilig-Römische Reich spreche, dass Steve bestimmt ein paar Mal nochmal zu Gast kommen wird. Und in deutsche Geschichte sowieso, ich meine, es gibt ja auch deutsche Päpste und so, sogar vor kurzem. Das heißt, Steve kommt auf jeden Fall nochmal dran. Aber das hier hat mich gefreut. Das war gut, ihn auf der Show zu haben. Ansonsten, die einzigen beiden Agora-Podcasts, die auf Deutsch sind, sind, glaube ich, meine. Meine andere ist Americana für euch. Ich habe gerade ein Teil, ja, ist noch nicht fertig, aber das wird eine sehr lange Folge. Ich habe die Ein-Jahre-Folge von Americana für euch aufgenommen, da wir, ja, also sind ein paar interessante Themen dabei. Wir haben ja einen neuen Präsidenten und so. Und da waren auch Audioclips von anderen Podcaster, Hörerwünsche und ja, das wird auch eine lange Folge, glaube ich. Und ich glaube, ich schicke euch alle einfach nach Americana für euch, wenn ihr mehr über mich persönlich hören wollt. Ich habe da praktisch wie eine Ask Me Anything, also fragt mich alles. Da kamen sehr viele Hörerfragen eigentlich rein und nicht alle unbedingt über Podcasten. Und ja, also hat sehr viel Spaß gemacht. Es ist noch nicht ganz fertig aufgenommen, aber ein paar der Fragen habe ich schon beantwortet und Hörerclips und so schon reingeschnitten. Genau, aber das, ja, ein Jahr Americana für euch, 60 Folgen in einem Jahr. Insgesamt habe ich 130 Folgen 2016 rausgebracht, was ich gar nicht gewusst habe. Das habe ich nur im Nachhinein, also jetzt für diese Ein-Jahr-Show nachgezählt und bin fast umgefallen, als ich das, also ich verstehe immer noch nicht, wie ich das machen konnte. Das sind alles, alle drei Tage im Durchschnitt ein Podcast oder alle, ja doch so ungefähr, ja, bisschen mehr als, also bisschen wenig, alle zweieinhalb Tage bis alle drei Tage ein Podcast. Das verstehe ich selber nicht so unbedingt, wie das funktioniert. Aber das habe ich 2016 gemacht. Und ja, also weiteres, hört einfach mal bei Americana für euch rein. Und sonst meine anderen Podcasts, es gibt mittlerweile, das neue ist Africa, A History, also ein Podcast über Afrika. Und das ist unheimlich interessant, das liebe ich auch zu forschen. Sowieso über Alchemie und Tschechische Republik und die ganzen anderen, das geheime Kabinett auf Englisch. Aber das geheime Kabinett, das Original ist natürlich viel besser. Also, aber alles. Aber es gibt ein geheimes Kabinett-T-Shirt jetzt. Emperor Norton, was ein lokaler, also San Francisco. Da würde ich mich freuen, wenn ihr es einfach mal ansieht. Denn das hat mich sehr gefreut, wie der Entwurf von. Wir haben einen Graphic Designer, eine liebe Dionka in Lettland, die. Latvien oder Lettland? What's Lithuania? Das ist Lettland, also Latvien, right? Uh-oh, Latvia eben kommt sie her. Aus Riga kommt sie her, das weiß ich. Aus Riga, genau, aus Riga. Wir haben eine super Graphic Designerin aus Riga und die macht das wirklich super toll. Und also Emperor Norton ist klasse. Es gibt eine Geschichte der deutschen T-Shirt auch über die Vandalen, aber die gibt es schon ein bisschen länger. Und auch eben eine Alchemy-T-Shirt über, das ist ein Homunculus. Und es gibt auch Sticker und so. Ach ja, fast hätte ich es vergessen. Ich bin dieses Jahr in Nürnberg. Ich sollte das eigentlich jede Folge erwähnen. Nürnberg, Oktober oder November. Ich kaufe mir in zwei Wochen die Flugtickets, dann weiß ich es genau. Aber es sieht so aus, als würde ich auf jeden Fall eine Live-Show machen. Es könnten mehrere sein. Aber ja, Nürnberg auf jeden Fall. Es wäre toll, wenn ihr einmal bei Twitter oder so abzählen würdet, wenn ich weiß, dass ihr kommt, damit ich ungefähr die Größe von der Menge schätzen kann. Das Thema wird auch eine amerikanisch-deutsche Thema sein. Das heißt, es wird, ich weiß noch nicht welche, also ich habe gar keine Spoiler, die ich euch sagen kann, aber ich will unbedingt was machen, was zu mir passt. Ich bin ja in Deutschland aufgewachsen, aber bin ein typischer Ami, aber ich mache ja jetzt auch im Deutschen Podcast über Deutschland und einen Podcast über Amerika und irgendein Thema finde ich da schön, was sich da, also nicht Zweiter Weltkrieg, das ist dumm, aber ein anderes Thema, was eine Mischung von den beiden ist, also Krieg wird es nicht sein, ja, also den Spoiler habe ich schon, deswegen denke ich mir was anderes, was viel Besseres aus, aber ich würde einfach gerne eine Live-Name machen, weil ich glaube, das wird Spaß machen und der Haupt, also ihr sollt jetzt nicht Leute oder Fremde finden, die ihr mitschleppt, sondern ich will euch, die jetzt schon Zuhörer sind, ich will euch kennenlernen. Das ist nicht, um neue Zuhörer zu finden, sondern ich will euch, ich will danach mit euch ein Bierchen trinken oder so. Ja, wenn es jetzt nicht zu viele sind, aber ich glaube, das wird schon eine kleine, also Nürnberg ist, deswegen will ich das auch in Nürnberg machen. Ich habe dort überdurchschnittlich viele Zuhörer, aber es ist immer noch eine kleinere Stadt. Und genau, das würde mich freuen. Franken ist sowieso cool. Und was noch? Ja, genau, T-Shirts, Stickers, Nürnberg, Americana für euch. Ich glaube, das war alles, alle Links. Also Twitter bin ich @GermanyPodcast oder @Podcastnik. Und aber alle diese Links oder auch Facebook und so, da gibt es auch eine History of Germany Facebook-Seite. Es gibt auch eine A to Z History Facebook-Seite und also für Steve. Und aber alle Links findet ihr bei podcastnik.com. Das ist podcastnik.com. Wie Sputnik, aber halt anders. Und ja, also wie immer, vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
Really, it's been a ton of fun, and I definitely think we're going to have to do this again soon.